Ich kenne Mannschaften, die spielen in der dritten Liga, die haben 4 bis 6 US-Importe, haben aber keine Jugendmannschaft. Und da finde ich, da könnte der Verband eingreifen und sagen, stopp, da müssen wir eine Regelung finden. Das geht nicht.
Das Witzige ist, es gibt ja eigentlich Regelungen in der BSO, soweit ich weiß. Aber gefühlt hat ja nicht mal jede zweite Mannschaft überhaupt eine U19. Ich meine, inzwischen
Ja.
reicht es ja schon mit einer U16-5er-Mannschaft. Das reicht schon
Genau,
als
das reicht ja
nachgewiesene
schon, wenn du.
Jugendarbeit.
Ja,
Wo ich sage,
das
wie
reicht auch
wollt
schon
ihr
Flag
euren.
Football als Jugendarbeit.
Ja,
Ne? Ja.
wie wollt ihr auch sehen, wie soll der Nachwuchs denn aussehen? Ich habe jetzt hier einen Quarterback, der ist jetzt 11 Jahre alt.
Aber gut, ich
In
meine,
10 Jahren habe ich den. Oh, das ist langfristig gedacht.
wir wissen, Corona hat seinen Teil dazu beigetragen.
Ja.
Das ist aber nicht, aber das wird so als Entschuldigung für alles genommen. Also es ist nicht die alleinige Ursache. Ich sehe halt auch immer weniger Trainer im Jugendbereich.
Herzlich willkommen. Wir haben heute eine spezielle Aufnahmefolge für euch, und zwar eine Crossover- bzw. Joint Venture-Folge, und zwar Podcast, die Couch Potatoes und Football Hot Nah Podcast. Wir machen eine Gemeinschaftsfolge. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcaster, Moderator, und ich werde euch jetzt mal die drei Coaches, die noch mit dabei sind, jeweils vorstellen. Und zwar gibt es den Florian Döring, aka Kälte. Er war
Hallöchen.
Hallöchen, er war früher Spieler O-Line-Spieler und dann Trainer bei ja, verschiedenen Stationen, Cobra Ladies, Berlin Adler, Berlin Thunderbirds und aktuell bei den Berlin Bears. Er gibt auch Seminare und Fortbildungen und Vorträge.
Und
Hallo,
aktuellen
Kälte.
Babypause.
Und aktuellen Babypause. Okay.
Aber ansonsten alles richtig.
Gut, und dann nächster Gast. Carsten Stümpel war Spieler auch in Berlin, dann Duisburg, Düsseldorf, und dann hat er angefangen, Trainer zu sein. In Uerdingen bei den Tomahawks, bei den Damen Düsseldorf Blades, Düsseldorf Panthers Ladies Head Coach, Solingen Paladins Ladies. Dann war er Head Coach in Mönchengladbach bei den Wolfpack Ladies und aktuell ist er bei den Krefeld Ravens Head Coach der U19 und Ladies Special Teams Coach. Hallo Carsten.
Ich bin gerade ein bisschen baff. Wo
Ja,
hast du das alles her? Das macht mir jetzt langsam ein bisschen Angst.
so toll
Muss
wurden
ich
wir noch nie
korrigieren,
angekündigt.
beim Wolfpack war ich nicht Head Coach. Ja? Das muss ich nochmal korrigieren. Ne? Aber okay, ansonsten gut
Nicht
recherchiert.
Head Coach? Okay, ja gut, dann ja. Aber du warst
Uiuiui.
Coach, ja. Ja.
Ja, das habe ich gehört.
Und dann kommen wir noch für Football-Nachhörer natürlich bekannt. Martin Hanselmann, seit über 30 Jahren Trainer, Head Coach in Deutschland. Angefangen bei den Franken Knights, Düsseldorf Panther, Nürnberg Rams, Cologne Falcons, Würzburg Panther, Stuttgart Scorpions, Stuttgart Surge, kurz bei den Cologne Crocodiles. Und er war auch Head Coach der deutschen Herren-Nationalmannschaft, wurde damals Europameister 2001 und Sieger der World Games 2005. Hallo Martin.
Johannes, meine Güte, hast du aber alles abgelesen. Ich bin jetzt gerade ganz neidisch geworden, weil meine Kollegen so viele Stationen haben. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht.
Nee, nee, nee. Also wir hatten im Vorgespräch, Carsten hatte das gesagt, wir hatten hier jetzt eher schon das Gefühl, wir haben jetzt hier Jürgen Klopp jetzt quasi im Gespräch und wir so nur Sonderallee 15 Hinterhof.
Ja, nee, nee,
Ja,
nee,
mit einer Bierdose,
auf Bolzplatz. Nee, aber
Genau.
sehr schön, dass es geklappt hat. Ich meine, Johannes und ich hatten ja schon so vor ein paar Monaten über Instagram geschrieben und so die Idee entwickelt, ob wir da nicht mal was zusammen machen können. Und jetzt vor 3 Wochen habe ich Martin beim Verbandstag getroffen, weil er da zwei Vorträge gehalten hat. Und dann bin ich ja mal, habe ich mir ein Herz gefasst und bin ich mal auf Martin zugegangen und habe mal gefragt, na Mensch, komm, wollen wir jetzt nicht mal.
Ja. Genau, wir waren ja sogar vor 2 Jahren damals, als wir unser Podcast-Projekt gestartet haben, auch schon immer in Kontakt per Instagram und hatten es damals uns schon vorgenommen. Jetzt hat es geklappt und ja, auch noch ganz kurz zu mir für eure ganzen Hörer und so. Also, ich selbst habe nie Football gespielt, bin aber leidenschaftlicher Fan und durch Martin damals schon im Fitnessstudio vor, ja, da war ich so 18, 19, immer so ein bisschen Kontakt zum Football gehabt und ja, so ist unser Konzept entstanden, so von Fan als Außenstehender zu Coach und da dementsprechend die Fragen zu stellen. Ja.
Ich muss auch ehrlich sagen, also euer Podcast gefällt mir auch wirklich sehr gut. Also es gibt so drei Podcasts, die ich in Deutschland ziemlich gut finde. Das ist einmal eurer Podcast, dann ist es der von der Gafka, die haben bloß seit Dezember nichts mehr gemacht und dann ist es Balltime, ne? Mit Harold Macmillan. Und das sind so die drei Podcasts, die ich dann so, was Thema Football angeht, immer in Deutschland ganz gerne höre.
Ja, vielen Dank dir,
Das ist ein Ritterschlag für uns, Johannes.
ja.
Das ist mal, also sind wir platt.
Ja, und vor allem das Schöne ist, dass ihr auch auch gut über Coaches-Sachen redet. Das ist ja das etwas, weswegen wir das ja mal angefangen haben, weil wir festgestellt haben, alle reden sie nur über NFL. Ne? Damals noch nicht über Taylor Swift, jetzt wahrscheinlich auch mehr über Taylor Swift, aber manche reden halt nicht so aus der Sicht von einem Coach, mit der Erfahrung von einem Coach. Und das hat ja irgendwie die ganzen Jahre irgendwie ein bisschen gefehlt. Und das finde ich halt schön, dass auch noch andere das endlich auch gemacht haben. Juhu.
Ja, ich meine, das ist ja bei euch auch. Ihr sprecht mehr über den unterklassischen deutschen Vereinsfootball, aber habt da natürlich auch andere Footballthemen mit dabei, aus Coaches-Sicht natürlich. Und das ist auch so unsere Erfahrung. Also, wir haben Hörer, das sind Fans, Spieler und auch Coaches. Da nimmt jeder was für sich mit und das ist echt spannend, was wir da immer für Feedback bekommen. Ja.
Also seit letztem Jahr ist bei uns so auch mehr so dieser Verbandsaspekt mit reingekommen, seitdem das dann so losging mit so langsamen Absetzungen von Herrn Huber, hatten sich da bei uns immer mehr Verbandsthemen so mit eingeschlichen oder jetzt halt der Verbandstag vor 3 Wochen, wo Martin ja auch Stargast war, wo ich dann auch so ein paar Punkte angesprochen hatte, die ich so ein bisschen kritisch gesehen habe. Ja, aber ich habe so das Gefühl, beim Verband hört man auch langsam mal auch Podcasts und schneidet sich dann ab und an mal so kleine Sachen raus und versucht die auch umzusetzen. Das
Ich
hoffen
meine,
wir doch.
Mathe, da bist du vielleicht ein bisschen näher dran. Was merkst du, was sich da so verändert jetzt im Verband? Was sind da so deine Eindrücke?
Naja, also ich, obwohl ich in der ELF war, eine Zeit lang, bin ich ja ein Verbandskind. Also ich komme aus dem Vereinssport und war immer im Verband, war immer im Verband tätig auch, habe da ganz lange gearbeitet, war auch Präsident des Bayerischen Verbandes mal und habe mich dann zurückgezogen, weil einfach im AFVD für mich eine Progression, eine Dynamik gefehlt hat. Jetzt gibt es da neue Wege, man geht neue Wege. Was eben sehr schade ist, finde ich, ist, dass die neue Präsidiumsriege oder Präsidentenriege jetzt erstmal so viel aufräumen muss, dass sie sich jetzt mit Rechtsstreiten rumärgern müssen, anstatt wirklich einfach mal zu sagen, hey, jetzt geht es den Sport weiter, jetzt geht einfach weiter und Schluss aus vorbei. Klar, je weiter es nach oben geht, da geht es um Geld. Das ist mir alles klar. Und es soll ja auch so sein. Es soll ja so sein, dass es eine Top-Liga gibt, in der Geld bezahlt wird, in der es Profis gibt. Ich seit vielen Jahren bemängel ich, dass der AFVD oder die GFL es nie geschafft hat, echte Arbeitsplätze zu schaffen. Also der Football generell in Europa ist so mein Problem, ne? Es gibt andere Sportarten, da gibt es Arbeitsplätze. Also es gibt hauptberufliche Volleyballtrainer, es gibt hauptberufliche Basketballtrainer. Nur bei uns gibt es das ja im Großen und Ganzen nicht. Oder aber es sind Trainer, die halt aus dem Ausland kommen und für günstiges Geld dann irgendwo arbeiten. Aber jetzt normales deutsches Leben ist ja immer schwierig. Also um da wieder zurückzukommen. Ich denke schon, dass sich da was bewegt. Ich denke, dass die das auch richtig anpacken. Aber sie müssen halt jetzt erstmal aufräumen. Und das wird bestimmt eine Zeit lang dauern, bis man da dann frei nach vorne arbeiten kann. Und klar, verändert einen so einen Job auch, weil man plötzlich nicht mehr frei reden kann und sagen kann, jetzt mache ich so und so, sondern plötzlich hast du eben andere Probleme noch, die du lösen musst. Also ich habe mich als Präsident nicht mehr aufstellen lassen. Das hatte jetzt nichts mit dem AFVD zu tun. Das gehört bestimmt auch dazu, aber weil ich festgestellt habe, ich bin reiner Leistungssportler. Also mich hat der Damenfootball und der Flag-Football oder die ganz jungen Leute einfach nicht interessiert als Präsident. Und das geht nicht. Du musst als Präsident für alle da sein. Das ist deine Aufgabe und die konnte ich auch einfach nicht erfüllen, weil mein Interesse einfach dem Leistungs- und Spitzensport gehört. Und da habe ich gemerkt, oh, das wird nichts für mich oder ist nichts für mich. Und habe mich dann auch nicht mehr zur Wahl gestellt. Das muss man einfach so sagen. Also deswegen wünsche ich dem neuen Präsidium natürlich alles Gute und viel Kraft, viel Energie, dass man da vorwärts arbeiten kann und auch vieles bewegen kann. Und vor allem auch in der Trainerausbildung, ne?
Ich finde das auch gerade interessant oder wichtig, was du gerade gesagt hast, dass eben für die Athleten und für die Trainer da sein. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade für Athleten dieses ganze Verbandsthema sehr abstrakt ist. Die Leute aus dem Verband, gerade aus dem Präsidium, die kennt man nicht. Man weiß nicht, was sie machen. Ich finde das schon mal sehr sympathisch. Gestern haben sie jetzt mal so ein Video oder so ein Reel auf Instagram veröffentlicht, wo sich das Präsidium mal vorstellt und so Fragen beantwortet, um sich halt auch mal nahbar zu machen. Das finde ich marketingtechnisch sehr wichtig. Und es ist egal, ob auf Bundes- oder Landesebene, man weiß immer nicht so genau, was der Verband eigentlich tut. Und ich denke mir halt auch gerade jetzt, unsere Verbände müssen halt damit lernen, mit den neuen Medien zu arbeiten, um halt auch die Basis zu erreichen. Es bringt halt immer nicht so viel, nur mit den Vorständen zu reden. Klar, die Vorstände kommen dann halt zu den Versammlungen und entscheiden letztendlich. Aber die Vorstände sind ja auch nur gewählt durch ihre Mitglieder. Und letztendlich sind die Mitglieder die Leute, um die es geht. Und die muss man halt auch irgendwo abholen, um vielleicht dann irgendwann mal Leute zu generieren, die dann auch irgendwann für den Verband weiterarbeiten. Weil ich glaube, das ist auch so ein großes Problem, dass man einfach keine Leute findet, die die Arbeit machen wollen.
Ja, beziehungsweise auch noch, sag ich mal, Feedback von der Basis haben. Ich meine, das klingt jetzt sehr sozialistisch, aber das ist ja etwas, was wir die letzten, ich sag mal, ich habe 3 Jahre lang Football gespielt, da wurde Robert Huber Verbandspräsident. Und 25 Jahre später war es das immer noch. Und da hatte ich immer das Gefühl gehabt, das fehlte irgendwo so die täglichen, alltäglichen Sorgen, die man so hat. Ne, dass das alles dann, sag ich mal, relativ weit oben beim Verband irgendwo verloren gegangen ist. Ich kenne es ja aus dem normalen Vereinsleben, ne, dass der normale Vorstand manchmal sich überhaupt nicht für meine eigenen Sorgen nicht mehr interessiert, wenn du Pech hast. Ne? Und den Vorstand, den kennst du die Person nicht. Ne? Und wenn es beim Bundesverband jetzt noch ein paar Ebenen da oben drüber ist, ja, dann wundert man sich irgendwann mal nicht mehr, dass der Spielball über 100 € kostet.
Ja, also da bin ich bei euch. Ich muss nur einen Stab mal über die ganzen Funktionäre brechen oder eine Lanze brechen. Unser Problem ist halt, dass es kaum jemand machen möchte. Und das Ehrenamt ist ein riesiges Problem. Ich habe das schon mal im Podcast gesagt, vor langer Zeit. Als ich Präsident war in Bayern, hatte ich auch Kontakt natürlich zum Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes, also dem Landesverband für alle Sportarten, dem Herrn Lommer. Und ich hatte ihm damals schon gesagt, ich bin der Meinung, dass das Ehrenamt sich verändern wird. Und bevor man etwas revolutionieren muss, weil es einfach nicht mehr anders geht, sollte man langsam beginnen, Reformen einzubauen. Und für mich ist eine Reform, weil es auch eine riesige soziale Arbeit ist, jedes Vereins, jeder Verein und jede Vereinsarbeit, also da gehen wir mal weg vom Football, bin ich der Meinung, dass man hier hauptamtliche Leute braucht. Das geht nicht mehr ehrenamtlich. Und mein Vorschlag damals schon, und der steht bis heute, ich will ja nicht nur blöde herreden und dann keine Vorschläge geben. Mein Vorschlag war damals schon, dass man hier in Bayern ist es so, wie das jetzt in anderen Ländern ist, weiß ich nicht, in anderen Bundesländern, aber bei uns gibt es für so kleine Gemeinden, die keine hauptamtlichen Bürgermeister haben, eine Verwaltungsgemeinschaft. Und da sitzt dann eine hauptamtliche Mitarbeiterin und die bearbeitet Passanträge und also ne, alles, was halt so ist, was im normalen Leben ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum kann man das denn nicht über die Landesverbände auch im Football anbringen, dass man eben. Also jetzt Berlin, das sind ja ganz viele Vereine oder auch NRW, das sind ja auch ganz viele Vereine, dass man sagt, hey, wir übernehmen die Passbearbeitung für alle Vereine oder für 5 Vereine oder sowas. Dann zahlt jeder Verein dann da mal im Monat 200 € oder sowas und dann kann das ja eventuell eine Halbtagsstelle werden und die Passbeantragung wird nicht im Wohnzimmer von irgendjemandem gemacht. Also das wäre jetzt so mal mein Vorschlag dafür. Ja, sicherlich nicht ausgegoren, sondern einfach mal ein Brainstorming gewesen. Aber ich habe halt wirklich das Problem, dass die Ehrenamtler, und ich verstehe das ja, ich verstehe das wirklich, dass das Leben ist heute so vielfältig. Früher war das klar, da sind Leute auf die Arbeit gegangen, am Wochenende hatten sie ihren Schrebergarten, saßen mit Leuten zusammen, mit Freunden. Aber wir haben heute so eine Reizüberflutung von so vielen Dingen. Und dann erfordert es noch, dass du, also ich sage jetzt mal, Skifahren gehst, dass du Urlaub zu einer gewissen Zeit brauchst, dass du dich um andere Dinge kümmerst. Und dann fällt halt das Ehrenamt oftmals hinten runter. Und da wäre mein Vorschlag, sich mal eine Reform zu überlegen, wie könnten wir Vereine da tatsächlich entlasten über irgendwelche Einrichtungen. Da gibt es zwischenzeitlich, das ist verrückt, da gibt es Firmen, die das machen. Ich glaube, eine heißt Club Talent, da hatte ich mal einen Vortrag gehalten bei denen. Die beraten Vereine in solchen Dingen und wie sie an hauptamtliche Mitarbeiter kommen und so weiter. Und da frage ich mich schon, das ist doch eigentlich die originäre Aufgabe eines Verbandes.
Ja, ich denke halt, die erste Aufgabe müsste sein, von einem Verband präsent zu sein. Also bei den Spielen, auch gerade unterklassig, präsent zu sein, wie man immer so schön sagt, Türklinken zu putzen, um A, sich bekannt zu machen und seine Mission vorzustellen. Was mir mal halt zum Beispiel fehlt, gerade hier beim Berliner Verband, da werden jetzt zwar Reformen dann mal so kleckerweise vorgestellt, leider sehr kurzfristig immer von der Ansage bis zur Umsetzung, das ist leider immer sehr knapp bemessen, die Zeit. Aber was mir fehlt, ist dann halt so dieser große Masterplan. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Um die Leute dann vielleicht auch mal mitzunehmen, zu werben und vielleicht darüber dann halt auch zu aktivieren. Wenn ich nicht weiß, was der Verband eigentlich macht und wer er eigentlich ist, dann habe ich auch eine große Hemmschwelle, da mitzumachen. Also das wäre eigentlich schon mal so ein Schritt. Und ich glaube, NRW zum Beispiel hat das mal gemacht oder macht das immer noch, dass die zum Beispiel Sponsoren haben als Verband. War mir mal so. Und darüber könnte man ja dann die eine oder andere Stelle dann halt finanzieren, die wichtig wäre. Und bei mir wäre das halt immer so, in meiner perfekten Welt, fange erstmal an, eine Stelle für Geld zu sammeln, ja, Crowdfunding, wie man das immer so schön nennt. Und die zweite Stelle wäre Grassroots, ja, in die Schulen zu gehen und um dort dann einen Pool anzuzapfen für junge zukünftige Footballspieler und Spielerinnen.
Ja, und ich sehe im Verband immer so eine Art von Steuerung, Richtlinien, Rahmenbedingungen schaffen. Thema Ehrenamt zum Beispiel. Seit Jahren haben wir eine Ehrenamtspauschale von 80 Euro. Und ich sag mal so, als Bundesverband hast du ja, sag ich mal, ein anderes Standing als jetzt nur ein kleiner Landesverband Schleswig-Holstein zum Beispiel. Ne? Da könnte man gegebenenfalls auch politisch ein bisschen mal drauf hinwirken. Ich meine, als Coach kriege ich, glaube ich, jetzt momentan 300 Euro Übungsleiterpauschale, aber ein Teammanager kann nur 80 Euro kriegen. Und ich behaupte mal, gute Teammanager machen mindestens genauso viel Arbeit wie ein Headcoach, wenn nicht so noch viel, viel mehr. Und da finde ich ja zum Beispiel diese 80 Euro ja, das verfahren die in 2 Tagen manchmal.
Ja, das müsste man aber dann politisch lösen, denn das ist ja von der Politik vorgegeben, ne? Ich möchte es mal aufgreifen mit dem Verband und dem Leben darin. Also da ist schon auch etwas, was mir fehlt. Also im AVD war das nie da, zumindest war es nicht transparent. Aber es fehlt auch in den Landesverbänden, finde ich, eine echte Vision. Also ich habe noch nie in einem Verband etwas von einer Vision gehört. Und wenn es nur die Vision wäre, zu sagen, wir möchten in den nächsten 5 Jahren so und so viel mehr Jugendspieler im U16-Bereich. Also die Vision muss ja nicht sein, wir wollen 5 GFL-Vereine in unserem Landesverband oder, also das muss ja alles gar nicht sein, sondern wenn man eine Vision hätte, zu sagen, hey, wir wollen, ich möchte als Präsident in 5 Jahren sagen können, oder wir möchten als Präsidium sagen können, wir haben den Anteil an U16-Spieler um 35% erhöht. Dann wäre da mal eine Vision und an die kann man sich anlehnen und kann die dann auch verfolgen und mit Ideen füllen und so weiter. Und da gebe ich euch recht, das ist nicht der Fall. Ich muss aber sagen auch, also ich gebe euch uneingeschränkt recht. Also da gibt es ganz viele Dinge, die gemacht werden müssen. Aber ich weiß aus meiner Arbeit als Funktionär und auch als Trainer und auch als Trainerausbilder, dass wir natürlich oder dass die Funktionäre natürlich auch nur 24 Stunden am Tag haben und meistens irgendwie was arbeiten. Und dann ist es schon so, egal ob Männlein oder Weiblein, wer dann da arbeitet ehrenamtlich und wie du sagst, Carsten, dann eben 80 Euro bekommt als Ehrenamtspauschale, dann sagt natürlich der Partner irgendwann, du, da könntest aber auch die Zeit mit uns verbringen, ne? Also wegen der Kohle in den Stunden, das ist nicht witzig. Und ja, da eben wäre der erste Weg zu sagen, wir müssen das aufbrechen. Aber wir wissen ja auch, wie lange es in Deutschland dauert, bis irgendwie sowas mal ankommt und man das vorwärts bringt. Denn ich glaube, da sind wir uns einig, die Arbeit der Vereine, egal Kultur, Sport, völlig egal welcher Verein, die ist ja sozial, vom Staat wäre die überhaupt nicht zu tragen, was diese Ehrenamtler überall machen, was da passiert und was da wirklich Tolles passiert. Und da, glaube ich, müssen Umdenken passieren, dass eben die Gesellschaft sich verändert hat und so auch der Sport sich verändern muss oder der Kult, also das Vereinswesen, die Kultur ja genauso. Ich will ja nicht nur auf dem Sport rumreiten, sondern dass sich das alles verändern muss. Und das aber ist meiner Meinung nach, glaube ich, schon eine politische Frage, ob man das hinkriegt. Aber da müssten wir eben auch Lobbyarbeit betreiben in der Politik und müssten da vorwärts kommen.
Ich glaube, was der deutsche Verband, also der Bundesverband, aber auch der Berliner Verband, bei anderen weiß ich es nicht, noch ein Problem haben, ist zum Beispiel ein tiefsitzendes Misstrauen, was sich über die Jahre aufgebaut hat. Wenn ich das hier in Berlin halt sehe, ja, der Berliner Verband, das Präsidium versucht Dinge zu ändern, aber die Vereine machen halt nicht mit. Der Verband beschwert sich, dass wenn sie einen Tag machen, wo sie dann mal eine Mitgliederversammlung dann abhalten wollen, um die nächsten Dinge zur Abstimmung zu bringen, dann kommt keiner. Oder man bietet halt einen Workshop an zum Thema, wie gehen wir halt in Berlin mit dem Jugendabwerben um? Was können wir uns da für Richtlinien setzen? Kommt halt keiner oder antwortet noch nicht mal auf die Einladungs-E-Mail, weil das in Berlin teilweise mal so chaotisch lief, dass man gesagt hat, okay, lass den Verband Verband sein, Hauptsache die unterschreiben die Spielerpässe und da gibt es einen Liga-Obmann, der dann irgendwie die Liga regelt. Alles andere machen wir, ist uns egal.
Ja,
Und
und ein Problem sehe ich
das
auch
muss man jetzt
bei
immer überwinden.
ja.
Und das Problem sehe ich auch bei Verbandsarbeit, da habe ich mich immer ganz recht. Ist es ja auch eine gewisse Art Politik, ne? Wenn im Vorstand vom Verband sitzt, dann musst du halt die Leute auch wirklich abholen, ganz viel PR-Arbeit arbeiten und sagen wir mal ehrlich, hatte jeder bestimmt schon mal erlebt, dass man sich sagt, oh, was haben die sich da gedacht? Ne? Bei mir aktuelles Beispiel, 8 Spiele in 11 Wochen mit viel zu kleinem Kader. Sportlich, da könnte ich natürlich sagen, haben die Lack gesoffen? Auf der anderen Seite sage ich, ey, die haben erst mal geplant, die können ja nicht wissen, wie es bei mir ausschaut. Ne? Es ist immer ein Aufschlag, ne? Aber das muss man auch immer wieder mal abholen. Und das Problem ist, je öfter sowas passiert, desto müder wirst du eigentlich immer Verständnis zu zeigen. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, ne, in so einem Verband, in so einem Vorstand, ne, jetzt auch mal ein bisschen, sag ich mal, PR zu machen.
Genau, also ich finde auch, das, also das finde ich, eine, wäre eine gute Möglichkeit. Ob das realisierbar ist, weiß ich nicht. Die arbeiten ja auch alle noch, die Vorstände und die Präsidenten, aber einfach Leute abzuholen. Jetzt ist es in Berlin natürlich ein bisschen einfacher als in Bayern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ja jetzt Jugendtrainer geworden, also für die Landesauswahl in Bayern, für die U18 ist es, bin ich jetzt Trainer geworden. Aber wenn ich mir jetzt die Spiele alle anschauen sollte, dann fahre ich aber natürlich in Rothenburg, wenn ich nach München fahre, gleich mal 250 Kilometer einfach. Ne? Und dann ist da auch der ganze Tag weg. Na klar, und Benzingeld sind dann gleich 200 Euro weg, wenn ich das dann einreiche. Und dann summiert sich das schon. Also es gibt schon immer für und wider und Dinge, die man abwägen muss und Dinge, die man probieren muss. Und jeder hat natürlich seine Wahrheit und jeder glaubt, dass sein Problem das Wichtigste ist. Dann haben wir auch die ewig gestrigen Leute, die seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, einen Verein führen und das schon immer so gemacht haben und auch nicht willens sind, das zu ändern. Also man muss schon sagen, die Vorstände haben da schon auch eine Mammutaufgabe, oder die Präsidenten, das alles zu machen. Und wir können sie auch runterbrechen in die Vereine. Da sieht es ähnlich aus, würde ich sagen. Das ist auch so, ne?
Ja, was du sagst, so die ewig gestrigen. Ich erinnere mich nochmal an den Verbandstag, der vor ein paar Wochen war. Und da wurde ja dann so mal geguckt, wie viele Trainer waren denn jetzt da. Es waren ungefähr 200. Aber zum Vorjahr waren es auch ungefähr 200. Also viel hat sich da nicht getan, ne? Und neben den ehrenamtlichen Leuten, die im Verbandsvorständen, also im Verband oder im Vereinsvorständen arbeiten, haben wir eben leider auch einen Trainermangel zurzeit, ne? Also es hapert überall am Ehrenamt.
Ja, und dass ich den Verband so ein bisschen, sag ich mal, der Verband ist ja eigentlich im Prinzip dazu da, um, sag ich mal, das Footballgeschehen in Deutschland zu organisieren, zu gewährleisten und Football voranzubringen. Ne? Und da sehe ich dann halt, die müssen halt übergreifend gucken, okay, wo sind gerade unsere Probleme? Klar, Flag Football ist eine große Chance mit Olympia und so weiter und so fort, ja. Aber wie kriegen wir, sag ich mal, die Jugend, sage ich mal, beispielsweise gerettet? GFLJ mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Ne?
Ja, schon.
Aber die anderen
Ich
Jugendmannschaften,
schon.
ne?
Inwiefern
Ja,
machst du dir da
wieso?
Sorgen?
Naja, also GFLJ, muss ich sagen, beim letztjährigen Playoff-Spiel Düsseldorf gegen Stuttgart mit 104 zu 0, da habe ich dann tatsächlich sagen müssen, das Projekt GFL-Jugend ist gescheitert. Also
Darüber haben wir auch in unserem Podcast
diese,
gesprochen.
ja.
Ist ein deutliches Indiz. Wir sehen das auch. Momentan reduziert sich das Ganze wie eine gute Soße auf Düsseldorf Panther Jugend und halt Berlin Adler. Das sind gerade so diese zwei Teams, die gerade angesagt sind. Und bei den anderen kriegt man gar nicht mehr so viel mit.
Ja, also ich würde es ein bisschen ausweiten, denke ich. Köln. Crocodiles machen eine gute Jugendarbeit. Im Süden ist es
Ja.
Schwäbisch Hall. Fürstenfeldbruck, die Razorbacks, die sind gut. Stuttgart und München würde ich, also im Kempten, nee, eigentlich GFLJ ist München und Schwäbisch Hall, ne? Fürstenfeldbruck, das sind so die.
Aber wo wir gerade dabei sind, was hältst du denn von der neuen U20-Regelung? Die ist ja sehr kontrovers eingeschlagen, die Bombe.
Ja, also mir hat man erklärt, dass international wohl U20 gespielt wird und dass man es aus diesem Grunde, um international auf der Ebene zu spielen, ich habe es nicht nachgeguckt, ich habe es nicht recherchiert, also ich glaube das jetzt erstmal, dass man mir sagte, die IFAF, also wenn die Jugend an Europameisterschaften teilnimmt, Weltmeisterschaften teilnimmt, dass es eine U20 ist und das war der auslösende Grund dafür. So hat man es mir gesagt. Wenn das so ist, dann war es natürlich blöd kommuniziert. Dann hätte man es auch offen und ehrlich so sagen können. Dann war es irgendwie ja, komisch kommuniziert. Und was man natürlich nicht, also kann ich jetzt hier aus dem Süden sprechen, was man nicht tun darf, ist das nur auf die Jugend GFL ausweiten und die anderen Vereine dann eiskalt im Regen stehen lassen, die eine harte Jugendarbeit machen, denen jetzt die Spieler, die 19 geworden sind, eigentlich für die erste Mannschaft, also dritte Liga oder sonst irgendwo, wirklich gut getan hätten. Da können die auch mitspielen. Und die suchen sich natürlich jetzt alle GFL-Jugendmannschaft, weil sie nochmal U20 spielen wollen. Ne?
Ja.
Und die Frage ist, ob die wieder zurückkommen zu den Vereinen.
Kommt mir bekannt vor, diese Argumentationskette.
Ja, so
Ja.
haben wir auch argumentiert. Ja. Also,
Ja.
das jetzt nur auf GFL Junior zu belassen, empfinde ich als großen Fehler. Komischerweise, gerade wieder hier in Berlin, will man jetzt halt beschließen, die U16 zu einer U17 zu machen. Dann hast du halt oben noch die GFLJ mit U20. So, und das heißt jetzt also für die kleinen Teams, die jetzt also dann, was sind das jetzt, 17-Jährige haben bis 18-Jährige und der 19-Jährige geht dann zur GFLJ. Das kann doch auch
Ja.
nicht gewollt sein.
Nee, schwieriges Thema. Auf der anderen Seite kann natürlich jeder Landesverband das jetzt selbst verändern, denke ich. Die Ligen unterhalb der GFLJ sind ja Landessache. Also das heißt, die Länder könnten jetzt auch hergehen und könnten sagen, okay, gut, dann machen wir unsere Jugend halt auch auf U20. Also ich glaube, so müsste es funktionieren. So müsste der Föderalismus funktionieren. Und die GFLJ ist ja dem AVD unterstellt und die Bayernliga jetzt bei uns in der Jugend ist ja dem Land unterstellt. Also kann schon sein, dass der AVD das hätte gar nicht ändern können. Es ging halt sehr schnell, ne?
Ja, und
Ja.
wir haben auch von den GFLJ-Teams gehört, dass sie teilweise nicht so wirklich informiert darüber waren. Also es gab jetzt keinen Diskussionsprozess oder sowas oder eine Entscheidungsfindung, wo sie jetzt involviert gewesen wären. Sie wurden halt auch vor Tatsachen gestellt. Für die Falcons ist das ja richtig bitter gelaufen. Die sind ja dann aus der GFLJ dann ausgeschieden aufgrund der neuen Liga-Einteilung. Die Spandauer Bulldogs durften erst gar nicht hoch, weil sie dann zu viel gewesen wären. Ich weiß nicht, ob diese Nord-Süd-Einteilung Sinn macht, weil wenn du jetzt ein Düsseldorfer Team hast, was nach Dresden fahren muss, vielleicht dann, ich weiß nicht sogar, ob die Sonntag spielen, keine Ahnung, aber wir reden hier immer noch von Jugendlichen, von Schülern und Auszubildenden, die dann am Montag wieder in die Schule müssen oder arbeiten müssen. Also ich weiß nicht, ob das alles so praktikabel ist.
Und da wird auch noch ein anderer Faktor kommen. Das habe ich mal hier in Bayern einfach so mal reingeworfen. Wir müssen uns auch überlegen, ob wir die Jugendspiele mittags noch machen können, wenn das immer heißer wird.
Ja.
Und da habe ich dem Verband schon gesagt, Leute, bitte nicht erst, wenn einer tot umgefallen ist. Dann ist wieder alles, oh Gott, das ist so schlimm. Sondern es ist so, das ist Fakt, die Mittagshitze, das ist ja, also letztes Jahr im Sommer war das ja teilweise brutal. Und da muss ich sagen, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, wie wir die abends spielen lassen können, genauso wie die Erwachsenen, also später, denn auch um 3 Uhr, das ist ja Hölle, wie heiß das zwischenzeitlich ist bei uns. Ne? Das sind wir einfach nicht gewohnt. Ne?
Ich
Ich
kann
wollte gerade
mich auch
sagen, ich
noch
kenne es.
an, ich kenne es aus Spanien, ne? Da wird ja auch sehr spät abends trainiert,
Ja,
unter
ja.
Flutlicht, schön auf Kunstrasen. Okay, die haben ein
Ja.
bisschen mehr Erfahrung mit solchen Wetterlagen. Ja, da haben wir natürlich andere Probleme, ne? Wer hat schon alles Kunstrasen, Flutlicht, ne?
Ja, ich kenne das auch noch aus früheren Tagen der GFL Junior. Da hat man zum Beispiel die Saison bis vor die Sommerferien beendet, ja, in der Zeit, wo es dann nicht so heiß wird.
Ja,
Und dann
ja.
waren die, Jugendspieler, die dann mit Abschluss der GFL Junior Saison waren sie dann halt frei für die Herren. Ne?
Ja,
Aber
ja.
ich weiß halt auch nicht, warum man jetzt die Playoffs in den Sommerferien legt, wo
Ja.
man dann Gefahr laufen muss. Und da würde ich jetzt mal das Problem auch bei Stuttgart vermuten, da das Spiel in den Sommerferien war, dass da gar nicht auf das volle Team zugegriffen werden konnte, weil die vielleicht einfach nicht da waren.
Es kann natürlich
Kann
sein. Ne?
sein, wir wissen es nicht.
Oder ich weiß nicht, die Österreicher, glaube ich, haben die Jugendsaison dann im Herbst. Ne?
Auch nicht schlecht.
Ja.
Ja,
Also
Spätsommer.
die haben
Und
das gemacht, um die Coaches-Ressourcen besser zu nutzen. Dass eben die Trainer,
Sommerersatz,
gerade die
ne?
Vollzeittrainer, ich weiß es, beim Schuhan war das so, dass das eben alles genutzt werden kann, wenn du einen Vollzeittrainer hast, dass der dann eben im Herbst die Jugend gemacht hat. Ne? Also das kann
Markus
man
Meyer
beispielsweise.
aus Italien hat uns das ja mal berichtet. Da läuft ja das ganze Jahr über Football und dass dann zu einem bestimmten Jahreszeitpunkt dann Männerfootball läuft, dann kommt Jugendfootball und so nimmt man da halt die Trainer dann halt mit
Ja,
rüber ins Jugendteam, um die dann halt vollumfänglich zu nutzen. Ja.
ich meine,
Gibt es da nicht Probleme mit dem Fußball, dass du dann auf dem Platz nicht kannst und so im Herbst?
das wirst du
Das
immer
glaube
haben.
ich nicht. Das
Ja,
glaube ich nicht. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
okay.
gibt es nur noch Randerscheinungen. Also manchmal, ich habe es mal bei Benrad erlebt, da mussten wir so eine Diskussion führen, dass die Düsseldorf Panther den Rasen da komplett kaputt treten. Bei den 5 Heimspielen, die sie hatten. Ne, während der VfL Benrad schon mit Schraubstollen da durchgeflügt ist. Lassen wir das mal beiseite.
Wir haben hier eine
Aber
Frage bei den Zuschauern, die könnte vielleicht Martin Hanselmann beantworten. Da schreibt Sabrina Müller, wie funktioniert es dann an den Highschools? Friday Night Lights, bekommen die reisenden Schulen dann schulfrei?
ja,
Wie läuft das
funktioniert
da?
so. Es ist ja eine Schulveranstaltung und wenn das weite Reisen sind, dann reisen die auch mal einen Tag vorher an und haben dann Zeit. Aber das wäre auch meine Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich fände es schön, wenn wir öfters mal Friday Night Light Game hätten. Ich finde es schön und klar muss man dann darüber sprechen, wie weit. Also Düsseldorf, Dresden, glaube ich, das wäre schwierig. Aber warum nicht für den Leistungssport, also Jugend GFL, würde ich jetzt mal darunter zählen, nicht mal eine Schulbefreiung probieren? Ne? Zu sagen,
Ja.
hey, können wir eine Schulbefreiung haben? Wir fahren Freitag früh schon los, spielen am Abend Football, bleiben über Nacht und fahren am nächsten Tag wieder nach Hause oder so. Also, das ist alles mit Kosten verbunden. Jetzt prügeln mich die Vorstände gleich wieder. Jetzt sind wir wieder da, was wir vorhin sagten. Jetzt kommt der Trainer in mir durch. Aber dann kommt sofort der Vorstand auch und sagt, hey, Schluss, aus, vorbei. Ne? Aber ich finde diese Friday Night Light Games sehr toll. Also ich finde in Amerika auch immer toll. Das ist schön, dass da ist richtig was los. Da sind ganz viele Leute da. Aber ja, dort ist es eine Schulveranstaltung und die werden ja von der Schule gefördert und die kommen dann mit dem Schulbus zum Spiel einfach gefahren.
Ja, das hattet ihr in eurem Podcast ja schon mal erwähnt gehabt, ne? Dass man vielleicht mal in Deutschland oder in Europa mal anders denken muss. Dass man Football in Europa generell anders denken muss als in Amerika, ne?
Ja.
Ja, dass man es da anpasst und auf unsere Gegebenheiten und kulturellen Vorgaben auch, ja.
Deswegen genieße ich so eine Conventions halt auch mal mit Vorsicht. Also ja, die Leute, die dort eingeladen werden, sind alles Fachmänner, Experten, gar keine Frage. Aber wenn sie halt aus Amerika kommen, haben sie eben halt eine andere Problemgrundlage als wir hier in Deutschland. Ne? Also Martin wird es bestätigen können. Ich meine, wir trainieren dann halt 2 bis 3 Mal die Woche mit 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Sind froh, wenn wir da halt irgendwie einen Fußballplatz kriegen. Also vom Trainingsequipment gar nicht zu reden. Also da haben wir andere Herausforderungen. Und
Ja, das
gerade so Conventions geht mir halt so das Thema Jugendarbeit halt auch so ein bisschen ab. Ne? Also das wird immer selten besprochen, bis gar nicht besprochen.
ich meine, ich weiß es nicht. Ich sitze ja nicht mit im Gremium, aber vielleicht ist es ja die Idee einer U20 zu sagen, wir wollen da unseren eigenen europäischen oder deutschen Football mal suchen oder finden. Ne? Denn es ist ja tatsächlich so, wie du sagst, wir spielen eine Sportart, die eigentlich für die Schule gemacht ist. Und die spielen wir in unserer Sportkultur als Verein, im Vereinswesen. Und da stoßen wir natürlich immer an Grenzen. Das ist so. Vielleicht könnte man auch sagen, die Vereine müssten mehr versuchen, mit Schulen zu kooperieren. Auch das, also ich, ne, will jetzt da nicht sagen, ja, macht mal und schaut mal, sondern da auch gleich einen Lösungsvorschlag mit angeben. Vielleicht gibt es das Düsseldorf Typhoons, ganz, ganz tolles Beispiel. Der Jens hat da ganz tolles Arbeit gemacht, hat ein super Programm aufgebaut. Und dann sieht es natürlich so aus. Ich möchte ganz kurz noch sagen, die trainieren dort aber auch nicht öfter als 2 Mal mit Ausrüstung. An der Highschool oder auch am College. Aber sie haben halt viel mehr Meetings und das ist halt im Klassenzimmer. Das ist halt wie Schulunterricht. Das heißt, die werden dazu verpflichtet, das ist ein Schulunterricht, das ist einfach eine Schulstunde und dann sind die auch da und machen nicht wie bei uns, oh, jetzt habe ich was anderes zu tun und das macht es halt so schwierig bei uns. Es ist einfach dieses Football-Knowledge so rüberzukriegen, dieses Football-IQ, dann fehlt dir wieder 1, 2 Wochen und das macht es müßig, aber ich habe auch da keinen Lösungsvorschlag, wie wir das ändern könnten.
Da würde ich dich mal um eine Einschätzung bitten. Also wir sehen ja zurzeit, dass der U19 Elver-Tackle-Football wegbricht. U16 sieht nicht viel besser aus. Laut Peter Springwald aus NRW, er sieht das jetzt so, dass so diese U13-Bereiche jetzt gerade so einen starken Jahrgang haben oder beginnen wieder aufzubauen und dass das dann in 2, 3 Wochen, Wochen wäre schön, in 2, 3 Jahren dann nach oben schwappt in die U16 und U19 und dass dann alle Probleme quasi beseitigt werden. Wie siehst du das?
Naja, boah, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, die man politisch und diplomatisch
Willkommen bei den
beantworten muss.
Couchpotatoes.
nein, ich möchte wegschicken, also ohne dass das jetzt völlig falsch aufgefasst wird, aber ich glaube, dass das Mindset im Flag Football ein anderes ist als im Tackle Football. Und natürlich auch das Mindset der Coaches. Und mir wäre es wichtig, dass wir auch eine Struktur definieren und auf die Reihe kriegen, wie denn dieser Transfer vom Flag zum Tackle funktionieren soll. Also da würde ich mir sehr viel Hilfe und Unterstützung wünschen. Ich bin ganz bei euch. Ich hatte heute erst eine interessante Diskussion mit einer Mutter. Da geht der Sohn jetzt an die Highschool. Der trainiert bei mir und dann ging es halt eben, ja, die Verletzungen und wie ist es denn und da Concussion und so. Und ich bin froh, dass es soweit ist, dass die Concussions so ein Thema geworden sind, dass wir die Spieler wirklich auch schützen. Aber der Transfer jetzt von Flag zu Tackle, den würde ich gerne eben wirklich mal näher definiert haben, wie wir das denn anstellen, dass die dann auch wirklich rüberkommen. Also ich kenne hier in Bayern den Philipp Kimmelmann, das ist ein sehr bekannter Flag-Football-Trainer, schon ganz, ganz lange. Und der sagt ganz klar, er macht Flag dafür, dass die Jungs dann später Football spielen und Tackle-Football spielen. Das ist sein Ziel dabei, dass er möglichst viele da reinbringt. Das wäre jetzt mein Wunsch, dass wir die dann da reinbringen, weil sonst, glaube ich, werden nicht viel übrig bleiben.
Ja, das Problem ist ja, das hat man auch mal besprochen, dass Football ja momentan immer teurer wird. Ne? Ich rede jetzt nicht vom Mitgliedsbeitrag, sondern einfach nur beispielsweise einen Footballhelm neu kaufen. Früher konntest du den Adams irgendwas kaufen, in Hoffnung, dass du in 3 Monaten wieder mehr Geld hast, dass du einen vernünftigen Helm kaufen kannst. Inzwischen gibt es ja, glaube ich, Helme neu nicht unter 250 €. Und das ist ja für manche dann auch so wirklich so ein Aff, ne? Schwierig. Wenn Eltern mich dann fragen, so, was muss ich denn ausgeben für eine Ausrüstung, muss ich mir erstmal tief durchatmen. Und sagen, Gott sei Dank, wir haben noch ein paar Leihhelme. Jetzt wird es langsam teuer. Das ist ja auch noch so ein ganz kleines Problem. Aber da kann der Verband ja leider nichts dazu beitragen. Das Einzige, wie gesagt, Spielbälle ist ein anderes Thema. Da bin ich ja schon froh, dass es da eine neue Regelung gibt für die
Ja,
Jugend. Das ist schon mal
aber
ein bisschen
vielleicht
angenehmer.
könnte man auch bei den Ausrüstungen irgendwie was finden. Also ja, aber da gibt es zu viele Anbieter. Da kann man sich auch nicht auf einen stützen, sondern das muss ja frei bleiben, denke ich, in der Marktwirtschaft. Da werden wir kaum eine Chance haben. Ja, Carsten, ich muss dir aber ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass Geld, also ich in Süddeutschland, Geld eigentlich nicht das Problem ist bei den Eltern. Sicherlich beim einen oder anderen. Aber grundsätzlich mal, also was die Leute für ihre Kinder ausgeben, das ist schon immens, ne? Also das ist schon echt immens, ne?
Aber dann
Und
ist die Frage, welche Zielgruppe wollen wir denn ansprechen? Ich meine, einkommensschwache Familien werden dann halt schon vor Herausforderungen gestellt, weil es ist ja
ja.
nicht nur die Ausrüstung, weil wenn du jetzt in einen Verein eintrittst, gut, dann hast du deinen Monatsbeitrag. Dann heißt es auf einmal, naja, wenn ihr jetzt Teamklamotten habt, müsst ihr halt auch noch bezahlen. Der Bus möchte bezahlt werden. Ach, übrigens, eine Teekasse haben wir ja auch noch. Wenn ihr da also jetzt noch Getränke haben wollt, dann müsst ihr auch noch bezahlen. Und dann läppert
Ja.
sich das auf einmal und dann
Ja,
stehst du als Eltern da und so, was ist denn hier los?
ja, die
Die
bin ich
versteckten
bei euch, ne?
Begleitkosten
Und
manchmal, ne?
ja, also wir werden sicherlich kein Feldhockey, ne? Also im Hockey ist es, glaube ich, schon ein bisschen elitär, das Ganze. Das werden wir sicherlich nicht. Das gibt die Sportart auch nicht her. Und Und ich möchte schon auch, dass unser Sport offen ist für alle Menschen, egal welche Herkunft und welcher sozialer Herkunft sie sind. Denn das sind gute Footballspieler, das sind gute Typen und ich glaube, dass wir da sehr viel mitgeben können. Ich will jetzt nicht zu konservativ klingen, aber vielleicht ist es, das ist ja auch ganz schwierig, aber vielleicht ist es auch die Aufgabe eines Vereins, sich hier die Waage zu halten, dass wir wirklich offen sind für alle und alle mitnehmen können. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wenn du in Berlin in irgendeinem Brennpunktviertel deinen Footballverein hast, dann wird es eng, ne? Dann wird es wahrscheinlich eng, das hinzukriegen. Aber ich habe da keine Lösung, gebe ich ehrlich zu.
Aber ich muss auch ehrlich
Habe
zu
ich keine.
sagen, weil jetzt ja auch gerade bei den Kommentaren jetzt auch wieder so nach dem Verband gefragt wird, der dann den Elver-Football unterstützen soll. Alles kann der Verband halt auch nicht regeln, ne? Also da muss man halt auch mal im Verein gucken, was können die vor Ort regeln, wo können die Programme und Ideen fahren, um die Leute zu akquirieren. Das kann halt nicht alles der Verband machen, dafür ist halt auch nicht da. Also ich finde, ein Verband kann gewisse Dinge unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ein Verband sowas eben wie so eine Handwerkskammer wäre, wo man halt auch hingehen kann, zum Beispiel auch vereinsrechtliche Fragen hat, um die zum Beispiel zu klären oder so Workshops bekommt, wie kann ich sportkaufmännisch am besten arbeiten oder so, ne? Was brauche ich, um einen Verein aufzubauen und so eine Geschichten. Aber alles andere, ne? Da müssen die Vereine auch mal anfangen, selbstständig zu arbeiten und nicht immer die Hilfe oder Hilfe von außen zu erwarten. Weil
Ja,
sonst
vor
brauche
allem
ich auch keinen
passiv zu
Verein.
erwarten manchmal. Das
Ne?
habe ich jetzt hier in Nordrhein-Westfalen manchmal erlebt, dass man passiv darauf wartet, dass der Verband was macht. Wobei ich sage, in Nordrhein-Westfalen ist der Verband ja noch, sage ich mal, sehr, sehr, sehr rührig. Wenn du da einmal den Peter Springwald anrufst, der geht auch ran. Ne? Und im Zwiegespräch findet er auch mal ganz schnell eine Lösung. Aber der Verband kann ja nur steuern. Steuern heißt ja nicht, dass er selber läuft. Ne? Laufen müssen schon die Pferde vorm Karren und das sind die Vereine.
Ja, und wenn wir das mal definieren, wer ist denn der Verband? Das sind ja die Vereine. Das sind wir ja alle. Wir sind ja der Verband. Und die Verantwortlichen im Verband, im besten Falle verwalten sie uns. Aber wir als Mitglieder sind schon auch gefordert, Dinge dann zu erbringen und Dinge zu tun. Und ich erinnere mich da, ich weiß gar nicht, wann das war, hatten wir Trainerausbildung in Bayern und plötzlich kommt einer, ja, wo ist denn der Pausenkaffee? Da muss er einen Pausenkaffee geben, der Verband muss einen Pausenkaffee bezahlen. Dachte ich mir, alter Schwede, wo sind wir denn jetzt hingekommen? Ne? Also A, kannst du da vorlaufen in die Kantine, kannst du einen Kaffee kaufen, ne? Dann da haust du einen Euro rein und ziehst eine Tasse Kaffee. Das geht, aber also da habe ich mir auch so dieses Anspruchsdenken gedacht, was erwartet ihr denn? Ne?
Ist
Und
ungefähr so, wenn Kälte sich Kartoffelsuppe vom Verbandestag wünscht.
Ja.
Ja, aber auf der anderen Seite, ne, ich meine, was kriegt der Verband für Geld? Ne? Es gibt halt die Lizenzgebühren und so weiter und so fort. 8 € pro Spielerpass, ne? Pro Zeitleinpass vielleicht auch noch ein paar Euro. Ne? Das ist jetzt nicht, dass man da Millionen verdient beim Verband. Da denken ja manchmal, der Verband, der scheißt das Geld.
Ja.
Deswegen ist ja die Idee gewesen, sich da vielleicht Sponsoren zu suchen oder eine Stelle zu schaffen, die dann eben Crowdfunding betreibt, um da irgendwo Geld ranzuholen, um dann Projekte zu starten. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal beim Berliner Verband gucke, dann wollten sie letztes Jahr mal im Sommer dann irgendwie so ein Camp organisieren, um dann halt wieder Jugendliche zu aktivieren und haben da irgendwie 2 Trainer mitgemacht. So. Jetzt machen sie da diese schöne Aktion mit den ganzen Sideline-Passes, wo sie jetzt die Namen der Coaches haben, nutzen die aber nicht, um mal die Coaches zu fragen, ey, habt ihr vielleicht Lust mitzumachen? Ne, ich wäre der Erste, der Hallo schreien würde und sagen, ja, warum denn nicht?
Ja,
Da ist
da.
man doch als Trainer halt auch gefragt, mitzumachen und den Verbanden vielleicht ein bisschen zu unterstützen, wenn nicht mitzugestalten.
Ja, also und dann, wie du sagst, dann kann man ja auch mitgestalten, ne? Dann ist man ja auch wirklich live dabei und kann da auch was in die Hand nehmen bei der ganzen Sache.
So, Johannes, du bist so verdächtig still. Du musst ja auch mal
Ja.
irgendwie
Immer
zu Wort kommen.
gefährlich, wenn der
Ehrlich?
Johannes ruhig ist, ne? Wenn der ruhig ist, dann ist ich mache
Ja,
mir Gedanken. Ich meine, es läuft ja von allein, ich muss ja nichts moderieren und ich kenne mich auch zu wenig aus im Verband, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es jetzt mega spannend, die ganzen Eindrücke. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, Kelde, das hast du am Anfang schon ziemlich gesagt, Thema so Jugendarbeit vielleicht, ne, an den Schulen, die Leute da ranholen. Martin hat da früher schon mal Erfahrungen auch gesammelt. Es würde mich auch mal interessieren, wie da eure Erfahrung ist da aktuell und auch Thema Football-Hype Deutschland, merkt ihr da bei euch in den Vereinen in Berlin und da bei euch in der Ecke, sind es mehr Spieler, die zu den Vereinen kommen oder
hält sich das in der Waage? Ich meine, es gab ja mit der NFL Europe damals auch schon einen gewissen Hype. Und wie es, also Martin sagt immer, er sieht es nicht so, dass da recht viel in den Verein ankommt. Wie ist da bei euch die Erfahrung?
Würde ich Martin zustimmen. Ich habe auch nicht allzu viel von dem Hype mitbekommen, weil die Zielgruppe von diesem ganzen NFL-RTL-Gedöns ist jetzt nicht der Jugendliche, der jetzt aktiviert werden soll, Football zu spielen, sondern die NFL redet selber von diesen Casual-Fans. Das sind dann die Fans, die sich mit einem Softgetränk oder Leichtalkoholgetränk dann vorm Fernseher setzen und das Spiel gucken und bei Facebook meinen, sie wären Bundestrainer. Und da tut sich nicht viel. Was so Jugendarbeit angeht, was kann man tun? Also ich habe das vor, wann habe ich als Trainer angefangen? Vor 23, nee, vor 20 Jahren. Waren wir bei den Bears und hatten, ja, was hatten wir, 12 Jungs. Und da sind wir schon auf die Idee gekommen, Mensch, gehen wir doch mal an die Schule nebenan und fragen mal, was möglich ist. Und die haben uns dann gesagt, naja, ihr könnt eine AG machen. In Berlin gibt es dann Fördertöpfe, um denn die AG-Leiter dann zu bezahlen, sofern sie dann eine Trainerlizenz haben, und dann kann man das tun. Die Schule hat damit keinen Aufwand. Sie haben ja sowieso dann Zeiten für die Sporthallen geblockt für eben so eine AGs. Was der Verein dann braucht, sind dann ein, zwei Leute, die dann da regelmäßig hingehen, und dann hat man die Chance, es ist kein Muss, aber man hat die Chance, dann da ein paar Leute rauszuziehen. Wir hatten da in 2 Jahren, glaube ich, ja, was waren das, 5 Leute rausgezogen. Na, klingt nicht viel, aber es ist dann ein Anfang. Und ich glaube, der größte Fehler, den man damals gemacht hat, als die NFL Europe eingepackt ist und wieder abgehauen ist, dieses Grassroots-Programm nicht vorzuführen, weil die ganzen Materialien waren ja damals da gewesen. Ich habe ja selber bei Thunder gearbeitet und ich habe auch bei diesem Grassroots-Programm mitgearbeitet, wo es dann darum ging, so eine Schulliga mit Fünferflag aufzubauen, wo es dann regionale Meisterschaften gab. Ich glaube, dann gab es sogar mal auch eine Bundesmeisterschaft. Und
Köln, ne? In
das
Köln gab es
ganze
die.
Zeug wurde, also das haben sich die Vereine gekrallt, haben das für sich selbst verwendet und haben dieses Programm nicht weitergeführt. Und das war einer der größten Fehler. Und jetzt guckt man, dass man das Programm wieder aufmacht. Das hätte die ganze Zeit weiterlaufen können.
Ja, ich meine, da hatten wir in Nordrhein-Westfalen noch relativ Glück, weil die Leute, die aus dem NRW-Verband kamen, die waren ja da bei den NFL-Flag-Programmen mit dabei, Gott sei Dank. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir damals aus Duisburg raus mit mehreren Kombis Richtung Düsseldorf gefahren sind, um da ein bisschen, um es mal vorsichtig so sagen, zu plündern, Tag über Nacht. Und hatten dann gefühlt fünf, ich glaube, der beste Eindruck waren die 500 Augenklappen, die wir hatten. Ich hatte das Gefühl gehabt, die NFL dafür sind dritte Weltland. Ne? Ich wusste ja auch nicht, was eine Vakuumliege ist. Hatten sie auch einfach da gelassen. Die sind
Muss ich
also von Hals über Kopf
jetzt,
weg.
Carsten, ganz kurz, muss ich jetzt schlechtes Gewissen haben? Ich heb das mal hoch. Jetzt sieht man es ja, der ist lila. Das ist der Original-Abfalleimer vom Decurl von der Frankfurt Galaxy.
Dann sieht man, wie die NFL ausgerüstet war. Die haben sogar Mülleimer mitgebracht, um Gottes Willen. Sollte die NFL jemals wieder ein Team hier in Deutschland aufmachen? Als NFL Europe 2 von mir aus oder sowas. Ich glaube, die bringen sogar Laminat mit. Oder a nice Hardwood Floor. Ja? Nee, aber zum Thema Jugendarbeit, ne? Und Hype. Witzigerweise, den Hype, den ich die letzten 10 Jahre jetzt so ein bisschen beobachtet habe, der kommt mehr im Erwachsenenbereich an. Auch bei den Frauen, beispielsweise, wir haben jetzt momentan 30 Mädels bei uns im Durchschnitt im Training. Das hätten wir uns damals gefreut, wenn wir die überhaupt im Kader gehabt hätten. Ne? Und witzigerweise, bei den Jugendlichen kommt es halt wirklich nicht so doll an. Wir merken momentan immer noch so diese Corona-Jahre bei den 15- bis 19-Jährigen. Im U10, U13-Bereich, da kommt es langsam wieder an, aber halt nur langsam. Und meine Befürchtung ist, dass es nicht so viel wird, dass wir. Ja, zumindest in Krefeld behaupte ich jetzt mal, die nächsten 3 Jahre, Elva, ist eine schöne Idee. Ist ein Ziel, was man verfolgen kann. Länger.
Länger.
Ja, Martin?
Der Florian sagt was, aber ich höre ihn nicht.
Ah, das ist eine klassische Kälte, Knopf gedrückt.
Ah, Entschuldigung. Ich hatte mich gemutet, weil ich mal schnulzen musste. So,
Ah.
sorry. Ich wollte kurz darauf eingehen, was Martin vor 3 Wochen beim Verbandstag gesagt hatte. Und da sagtest du, naja, dieses NFL-Flag-Programm wird jetzt halt eine Riesenchance werden, beziehungsweise dass Flag jetzt olympisch wird, wird jetzt eine Riesenchance werden. Klar, es werden jetzt Töpfe aufgemacht, Schulen sind angehalten, da jetzt vielleicht ein Programm zu fahren. Aber ich denke halt, ein Problem wird eben sein, dass der normale 7- bis 9-Jährige kein Olympia guckt. Ne? Also wir müssen. Wir dürfen nicht darauf hoffen, dass das Olympia jetzt einen Hype auslöst, sondern wir müssen halt was dafür tun. Wir müssen jetzt dafür sorgen, beziehungsweise darauf achten, jetzt gibt es die Töpfe, es gibt jetzt diese Schulprogramme und wir müssen es jetzt nutzen und zwar aktiv nutzen und nicht darauf hoffen, dass ein Heranwachsender jetzt Olympia guckt und sagt, wow, Flag Football, das könnte was für mich sein, sondern wir müssen die Jungs überzeugen und die Mädels.
Ja, und Olympia wird für mich ein Argument sein im Gespräch mit jemandem. Aber nicht der Grund, warum wir jetzt Leute mir die Bude einrennen.
Ja, das Olympia wird für mich ein Argument sein, in der Schule damit zu werben, als bei den Lehrern zu werben. Aber ich möchte euch meine Erfahrungen mit der NFL Europe damals machen. Als sie dann weg war, haben wir hier in Bayern weitergemacht. Wir haben dann einen Sponsor gefunden, war eine große Sportfirma, die hatte sogar einen Mann abgestellt. Dann haben wir weiter Flag Football in den Schulen, in die Schulen gebracht, also in ganz Bayern rumgefahren. Wir haben dort Flag Football gemacht, sehr viel Geld da rein investiert, muss ich sagen. Auch als Präsident damals habe ich dann gesagt, wir wollen das haben, wir machen das. Und das Ergebnis war tatsächlich wie jetzt auch, es kam keiner an. Also wir haben dann die Zahlen mal verglichen, es kam nichts zurück. Und vor kurzem hat mich eben jemand angesprochen, hat eben auch gesagt, ja, das wird jetzt ein Hype und ja, jetzt in Flag Football und wir werden mehr Leute kriegen. Die Zahlen in Bayern sprechen eine andere Sprache, die ist nicht so, wie man das erwartet. Und der Knackpunkt, das habe ich dem auch gesagt, der Knackpunkt für mich ist, bitte erklärt mir erst, wie wir den Transfer von Schule zu Verein bekommen. Denn diese Schnittstelle, die müssen wir erst haben, bevor wir da Geld reinbuttern, bevor da irgendwas in einem total überflüssigen Aktionismus endet, den wir alle schon mal hatten. Und bitte nicht wieder, ja, wir machen das jetzt ganz anders. Nee, die Menschen funktionieren genauso, wie sie damals funktioniert haben. Wir haben nicht die Ehrenamtler, die Woche für Woche am Nachmittag eine Schul-AG betreuen, sondern hier wäre es notwendig, dass wir Lösungen finden, Praktikanten finden, weiß nicht, ja, Praktikanten bei Vereinen finden, oder aber wirklich auch jetzt wieder so eine VOG, so eine Stelle, wo man sagt, hey, da ist einer, der macht am Montag für die Berlin Bears und am Dienstag macht er ein Schulprogramm für die Berlin Cobras und dann am Mittwoch ist er für die Adler in der Schule, also dort, wo die halt located sind, und das dann eben gemeinsam da eine Stelle schafft, weil ansonsten kriegen wir die nicht in den Verein. Also ich sehe da keine Chance, ich sehe da nichts, ich sehe da nicht, wo kommen die dann, wo ist der Transfer, dass die in den Verein kommen.
Das passt so ein bisschen zu dem, was Mirko Schmidt gerade in den Chat geschrieben hat. Die Spieler kommen nicht aus den Schulfleck-AGs. Meistens ist es doch ein Spieler, der jemand anspricht und mitbringt.
Ja, und der muss es wissen, Düsseldorf Pantherjugend.
Wir haben es damals versucht mit Anreizen, dass jemand, der über die Schule zum Verein kommt, vielleicht noch Benefits mitbringt, zum Beispiel Noten. Und da hat man uns dann damals von der Schule erklärt, ja, direkt Noten wird jetzt nicht gehen. Also wenn da jetzt jemand Football macht, wird er jetzt nicht automatisch eine bessere Sportnote kriegen. Der Spielraum, den sie gehabt hätten, ich rede jetzt nur von Berlin und damals, wäre die mündliche Mitarbeitsnote zu verbessern. Und das wäre ja für Kandidaten sinnvoll gewesen, die gerade so auf der Kippe standen, ob es jetzt sitzen bleiben oder weitergeht. Das war damals so mein Gedanke. Und ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn man so einen Gedanken weiterspinnen würde, um zu gucken, welche Benefits könnten die Sportlerinnen und Sportler haben, wenn sie bei uns mitmachen.
Was haltet ihr von der Idee, Schulklassen einzuladen?
Zum Beispiel.
Also ins Training einzuladen, eine ganze Schulklasse. Also die mitzunehmen, nicht in die Schule zu gehen, sondern die Schüler an die Sportstelle zu holen, dass sie schon mal wissen, wo sie hin müssen, wer zuständig ist, wie das aussieht, wo der Eingang ist. Das sind ja alles Dinge, die wir unterschätzen. Also jetzt mal zurück ins Coaching. Wir gehen ja auch, also ich mache das, aber natürlich auch gelernt mal irgendwann. dass ich, wenn wir irgendwo spielen, das Stadion vorher betrachte. Also im schlimmsten Fall, im schlechtesten Falle, raus aus dem Bus und erstmal ins Stadion, bevor wir überhaupt in die Umkleidekabinen gehen, reingehen, mal schauen, wo ist es. Manchmal kennt man die Stadien, es ist ein bisschen leichter, aber grundsätzlich, wir haben ja diese unterbewussten Hemmungen, wenn wir irgendwo sind, wo wir uns nicht auskennen, wo nicht, was ist. Und diese Hemmungen abzubauen von den Schülern, dass sie dann dorthin gehen und da vielleicht abholen. Jetzt kommt es aber wieder, gut, dann brauchst du Kohle, du brauchst Geld, aber du musst es jeden Nachmittag, jede Woche machen, sondern du kannst sagen, hey, das machen wir einmal im Monat und vielleicht findet man da jemanden, der sagt, einmal im Monat kann ich mir sowas vorstellen. Schulen anschreiben und dann Schulen abholen und sagen, hey, komm doch mal hierher. Klar, musst du denen einen Bus bezahlen oder was auch immer, Versicherung. Ist halt Deutschland, ne? Ist nicht einfach so zu sagen, machen wir jetzt einfach, sondern ist Deutschland, du musst ja schon ein bisschen einen Kopf dafür machen. Aber ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Das wäre so mein Vorschlag mal.
Absolut. Und wenn man die Kids dann da hat und die wiederkommen sollen, Paten zur Seite stellen. Also ich
Ja.
bin immer ein großer Freund davon, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, der könnte DB werden, dann stell ihm doch einen DB dahin, der jetzt schon ein paar Jahre mitmacht und der dem dann erklärt, du, hier, Warm-up läuft jetzt so und so, darauf musst du jetzt achten, jetzt mach mal den Drill, pass mal auf, Ballfang, damit der Trainer halt seinen Drill weitermachen kann und der oder die Neue hat dann eben jemanden, Ansprechpartner, Vertrauen, wiederkommen.
Ja, was man nicht unterschätzen darf, wenn man an die Schule geht, ich habe es auch ein paar Mal erlebt gehabt, da bist du ja im Schulunterricht, bist im normalen Schulalltag drin und dann hast du ja diesen normalen Schulsport, inklusive aller, die Schulsport nicht toll finden, inklusive derer, die Schule auch nicht toll finden. Das ist ein ganz anderes Coaching-Erlebnis, als wenn du jetzt als Coach auf dem Feld stehst, mit Leuten, die mal Football spielen wollen oder schon Football spielen, die haben ja eine ganz andere Motivation. Und im Schulsport ist Motivation schwierig manchmal, ne? Und das musst du als Coach auch erstmal durchstehen. Sag ich mal, das absolute Desinteresse an dem, was du da tust. Also sowas habe ich noch nie erlebt gehabt und seitdem habe ich erstmal Respekt vor Sportlehrern.
Generell von Lehrern ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Es gibt ja oft Leute, die sagen, ja, das Coaching ist ja wie ein Lehrer. Nee, ist es nicht. Die haben 30 Kids, davon sind fünf, die brennen für dieses Fach. Du hast da eine große Mitte, die halt da ist, weil sie da ist. Und dann hast du fünf, die haben überhaupt keinen Bock auf dich und dein Fach. Aber du musst alle mitnehmen. Wir können dann wirklich auch mal sagen, du, da hat der Maurer ein Loch gelassen, du kannst da jetzt wieder rausgehen. Das ist gar nicht so schlimm. Ne? Das tut auch nicht weh, du musst hier nicht sein. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, den wir vom Training, also vom Coaching hin haben zu Lehrern.
Und das muss man halt als Vereinen auch vielleicht manchmal im Hinterkopf haben, wenn man sagt, so, wir müssen an die Schulen gehen, dann wir müssen an die Schulen gehen, dass ein Trainer auch ein bisschen, sag ich mal, innerlich darauf vorbereitet ist, was er da bei der Schule erlebt. Abgesehen von der Uhrzeit, die für die meisten Trainer im Football etwas blöd ist, wenn man nebenbei auch noch arbeiten gehen darf.
Ja, allerdings hast du ja dann auch, also was ich auch positiv sehe, es gibt ja auch viel Frauen-Football, dann kannst du zumindest die Mädels auch mit abholen ein bisschen. Klar wird es vielleicht eher für die Jungs an der Schule erstmal interessanter sein, in der Jugend vielleicht, aber
Aber Flag
kannst du
Football,
nicht.
Johannes, ist eigentlich egal. Also das ist gemischtgeschlechtlich ohne Probleme, denke ich da. Ja,
Ja,
kein Problem.
das geht schon.
Ja,
Ne? Das
das
ist ja
geht
auch
schon.
die große, sag ich mal, der große Vorteil, den wir eigentlich insgesamt haben. Ne?
Ja, auch im
Und
U16 Tackle Football kann ja dann Mädels mitmachen. Das ist ja auch noch
ja.
gemischt. Ne? Für Mädels im Tackle Football wird es dann halt kompliziert. Nach U16 ist halt ein riesen Gap, weil es zwischen U16 und U19 kein Mädchenfootball gibt. Entweder machen sie halt Pause oder gehen dann halt direkt zu den erwachsenen Frauen, was ich dann halt auch ein bisschen riskant finde. Im Spielverbund Nord hat man jetzt andere Regelungen gefunden. Da dürfen jetzt die Mädchen bis U18 noch bei der U16 mitspielen. Ob das so sinnvoll ist für die U16-Spieler, weiß ich nicht.
Okay.
Und Frauen dürfen jetzt auch unterhalb der Regionalliga auch beim Männerfootball mitmachen. Haben wir hier auch schon groß und breit diskutiert.
Okay. Bin ich mal
Spannend.
gespannt auf Ja,
Erfahrungswerte.
bin ich auch gespannt, ja.
Es
Ja.
gibt ja solche und solche, ne? Aber gut. Was ich mal gesagt hatte im Frauenfußball ist, das Leistungsgefälle, was du in einer Liga manchmal hast, ne? Von den absoluten Top-Teams bis zu den Teams, wo du froh bist, dass genug Leute beim Training sind, das kannst du in der Damenmannschaft schon in der Offense haben, dieses Gefälle, dieses extremen Gefälle, ne? Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt im Spielverbund Nord, die Erfahrung. Ja, aber okay, ich will jetzt nicht gemein sein.
Ja, da frage ich mich manchmal auch, ob der Name DB1 halt so der Leistung gerecht wird, aber gut.
Reden wir
Würde
jetzt
ich
nicht
jetzt
darum, dass
mal,
der
ja. Wir
Damen-Bundesliga
werden
1
sehen.
Elfer gespielt wird und in der zweiten Bundesliga nur Neuner.
Ja.
Sind wirklich nicht zwei verschiedene Arten von Football, oder? Also Elfer und Neuner ist ein kleiner Unterschied. Frag den O-Line-Coach.
Ja, das ist selbst für den Koordinator ist es ein Riesenunterschied, ne? Für beide Seiten ist das eine strategische ganz andere Nummer. Ne?
Ja, diese Edge-Rusher sind auf einmal ganz schnell da, komischerweise. Irgendwie haben die
Ja.
2 Meter weniger Anlauf. Also das ist,
Ja.
ja, ich freue
Ja.
mich drauf. Wir spielen Neuner.
Oh, viel Spaß.
Ja,
Wird
ja,
schnell,
ne,
ja.
ich habe schon gesagt, der Ball muss einfach aus der Box raus, und zwar so schnell wie irgendwie möglich,
So
am besten vorm
irgendwie,
Snap.
genau, irgendwie raus mit dem Ding, ne?
Ne?
Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du zu viel Seite, wenn du eine Vielseite hast, du einen schnellen Running Back, dann läufst du halt Toss links und Toss rechts, ne?
Ja,
Um die
also.
Ecke rum und dann guck mal, wie es halt, wie es war, wie es gestoppt, ne?
Ja,
Ja,
das ist meine
wenn du den
Erfahrung im
Endgame geblockt
Frauenbereich.
kriegst, dann hast du Spaß.
Das ist meine Erfahrung im Frauenbereich im Neuner. Ne? Da gibt es relativ wenig Quarterbacks, also die sehr,
Ja.
sehr gut sind. Manche Receiver können halt gut fangen, und es ist ganz, ganz selten, dass beide in einem Team drin sind, und dann siehst du ganz oft den Ball von links nach rechts rennen.
Ja, klar.
Ja.
Strategisch macht es Sinn, ne? Also.
Ja, wir reden besser nicht über Fünfer, okay? Fünfer ist eine
Spielgemeinschaft
Kacke.
und Fünfer-Tackle.
Hatten wir schon gehabt?
In
NRW
Bayern
hat
gibt
ja
es
jetzt.
Sechser-Tackle.
Mann. Ja, wir hatten
Ja.
auch schon Dreierspielgemeinschaften, aber das geht ja inzwischen nicht mehr.
Auch in Bayern, doch, in Bayern gibt es Dreier-Spielgemeinschaften.
Ach, hey, also, puh.
Ja, aber also ja, ich bin, du, ich, mir stellen sich alle Haare. Ich finde es ganz schlimm. Aber
Bevor gar
warum,
nicht
also wir
gespielt
hatten das
wird.
ja vorhin schon mal, warum brechen uns denn diese Jugendmannschaften weg? Also warum? Also
Ich.
ich kenne Mannschaften, die spielen in der dritten Liga, die haben 4 bis 6 US-Importe, haben aber keine Jugendmannschaft. Und da finde ich, da könnte der Verband eingreifen und sagen, stopp, da müssen wir eine Regelung finden. Das geht nicht.
Das Witzige ist, es gibt ja eigentlich Regelungen in der BSO, soweit ich weiß. Aber gefühlt hat ja nicht mal jede zweite Mannschaft überhaupt eine U19. Ich meine, inzwischen
Ja,
reicht es ja schon mit den U16-5er-Mannschaft. Das reicht schon
genau.
als
Das
Nachweis
reicht ja
dieser
schon, wenn du,
Jugendarbeit. Wo ich sage,
es
wie
reicht auch
wollt ihr
schon
euren
Flag
U
Football als Jugendarbeit.
ja,
Ne? Ja.
wie wollt ihr auch sehen, wie soll der Nachwuchs denn aussehen? Ich habe jetzt hier einen Quarterback, der ist jetzt 11 Jahre alt.
Aber gut, ich
In
meine,
10 Jahren habe ich den. Oh, das ist langfristig gedacht.
wir wissen, Corona hat seinen Teil dazu beigetragen.
Ja.
Das ist aber nicht, aber das wird so als Entschuldigung für alles genommen. Also es ist nicht die alleinige Ursache. Ich sehe halt auch immer weniger Trainer im Jugendbereich. Also
Also,
wenn ich in Berlin die
ja.
Jugendmannschaften gucke, mal die GFEJ ausgenommen, dann rennen da für die U19 ein bis zwei, maximal drei Trainer rum.
Also da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Das ist ja mein Steckenpferd, sind ja die Coaches. Und ich bin da, guck da auch über den Tellerrand hinaus und schaue mir das bei anderen Sportarten an. Es bleibt zu bemerken, dass ein guter Trainer genügend Leute anzieht. Der braucht ein bisschen, also das geht nicht innerhalb von 3 Monaten und da bin ich auch beim Carsten, so eine U19, das kann auch 3 Jahre dauern, vielleicht ein bisschen länger, aber es liegt schon auch am Coaching, ob das interessant ist, ob die Leute das gerne machen, und welche Leidenschaft sie dann transferieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und da gebe ich dir recht, Florian, da sind wir eben gerade. Also wir haben einen riesen Gap, wenn wir das mal ausrechnen würden. Also in Bayern weiß ich, wir bilden im Jahr circa 30, 35 Trainer aus. Das ist das, was wir ausbilden. Wenn ich jetzt die Vereine sehe, die ja mehr werden, also auch in den kleineren Orten, und für jeden Verein ich eine gewisse Anzahl an Trainern mache, also ein Herrenteam oder ein U19-11er-Tackle-Team sollte ja eigentlich 7 bis 8 Trainer haben. Das wäre so das, wo man sagt, okay, dann hat jede Position einen Trainer und dann, da reden wir noch gar nicht davon, dass es 2 extra Koordinatoren gibt. Die haben alle noch eine Position mit zu begleiten. Aber das ist auch okay, das ist jetzt nicht das Problem. Und wenn wir das dann hoch multiplizieren, dann fehlen uns ja locker, also dann fehlen uns ja weit über 200, 300 Trainer nur in Bayern. Also die einfach fehlen. Und ich weiß, wir hatten das mal im AVD ausgerechnet, da waren es dann ein paar hundert Trainer, die uns fehlen. Und ja, vielleicht müssen wir eine Ausbildungsoffensive mal angehen, aber ich glaube nicht, dass eine Ausbildungsoffensive Trainer bringt, beziehungsweise Warum hören die wieder auf? Warum hören die Spieler alle danach auf und machen dann nichts mehr für den Verein oder wenig für den Verein? Wo sind da die Gründe? Wo können wir da ansetzen? Also damit beschäftige ich mich schon lange, aber ich habe kein Rezept bis jetzt gefunden, ne?
Ja, es gibt ja viele, sag
Unsere
ich mal,
Idee war
hochklassige
mal.
Spieler.
Wie
Entschuldigung.
bitte?
Es gibt ja auch viele ehemalige hochklassige Spieler. Ne? Ein
Ja.
gemeinsam bekannter von uns, der Dennis Zimmermann, der auch eine Nazio Quarterback war, der coacht auch nicht mehr. Ne?
Mein
So
Sohn coacht
als
jetzt
krasses
wieder.
Beispiel.
Also der war auch
Ah.
raus und coacht jetzt wieder in der Jugendmannschaft. Also ja, es dauert dann ein bisschen, vielleicht brauchen die ein bisschen Pause, aber und dann lassen sie sich nicht ausbilden. Und dann sagen sie, ja, das, was ich weiß, das gebe ich weiter, aber ach, nee, eine Ausbildung habe ich keine Lust. Aber eine Ausbildung muss halt auch sein, ne?
Ja, also unser Gedankenansatz, den wir bei den Coach-Protesten besprochen haben, war ja, okay, dass es irgendwo mal irgendwann in Richtung Pflicht zur Lizenz geht, verstehen wir. Ich zum Beispiel bin einer, ich habe meine Lizenz auslaufen lassen, weil ich das Bildungsangebot nicht ansprechend finde. In Berlin kannst du dann halt deine C-Lizenz machen, aber die dann zu verlängern, wird dann schon wieder eine ganz andere Geschichte. Also war bis vor kurzem nicht möglich. Du musstest halt immer dann halt zum Beispiel zu einer Bayern Convention fahren, wenn du da deine Punkte sammeln wolltest. Aber jetzt, um die Leute überhaupt zu einer Lizenz zu motivieren, wäre es ja vielleicht auch sinnvoll, diese Hemmschwelle runterzufahren, zum Beispiel eben diese Kosten von 300 €. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Trainermangel, wieso gehen wir mit den Kosten nicht ein bisschen runter? Ja, und verlangen dafür irgendwas anderes. Vielleicht mal irgendwie ein paar Pflichtstunden beim Verband dann irgendwie für irgendwelche Schulprojekte oder Sommerprojekte mitzumachen. Irgend sowas als Austausch, aber ist den Einstieg für die Lizenz einfacher zu machen. In
Ist
NRW
das
hat man ja die D-Lizenz eingeführt. Das ist ja, glaube ich, nur ein Wochenende oder was.
zwei sogar.
Kostet ein Apfel und ein Ei, aber dann sind das zumindest Position Coaches.
Nee, das ist ja
Nee?
das große Problem, was wir hatten. Du bist ja nur, sag ich mal, Assistant Coach, also nein, nicht mal Assistant Coach. Du bist
Hütchenaufsteller.
Trainerassistent. Das war, was wir damals gehofft haben, dass du, sag ich mal, für jede Positionsgruppe so ein paar grundlegende Tricks, beispielsweise aus der Green Machine kriegst. Und was hatten wir damals gehabt vor 10 Jahren? Da reden wir über die Flüssigkeitsverordnung und so weiter, so fort. Wir mussten vereinstrukturiert sein. Das war damals ganz, ganz schlimm. Aber ich würde es viel lieber sehen, wenn es alles ein bisschen niedrigschwelliger wäre und vor allem, dass für die Coaches auch der Benefit, sag ich mal, auch direkt erfahrbar ist, weil so ist momentan der einzige Benefit jetzt für eine C- oder eine B-Lizenz, ne, der Verein braucht sie.
Ja,
Schön.
also ich hake da mal ein. Ich sehe den Ansatz eigentlich in der Bezahlung der Trainer. Ich denke, dass Trainer besser bezahlt werden müssten. Denn ich höre oft das Argument vom Verband, also auch von der Seite, Mensch, eine berufliche Fortbildung kostet 1.000 € eine Woche oder so. Ne? Das ist ja auch, also ist auch was, ja, aber da verdiene ich mein Geld damit.
Ja.
Und wenn ich, also meine persönliche Meinung ist tatsächlich, der einzige Benefit kann sein, dass wir anfangen, Trainer zu entlohnen. Dass die nicht immer ihre Zeit einfach für ihre Leidenschaft hergeben müssen, sondern einfach man sagen kann, das muss jetzt, ich rede jetzt nicht von Vollzeittrainern, sondern einfach, dass man sagen kann, du pass auf, hier am Ende der Saison kannst du mit deiner Partnerin oder deinem Partner einfach mal eine Woche in Urlaub fahren, das hat der Verein mehr oder weniger bezahlt. Und du kannst es auf die Seite legen oder was auch immer. Also das wären so meine Anfänge und meine Argumente dahingehen, dass man sagt, hey, das wäre jetzt ein Benefit, wo ich sagen würde, ja, dann kriegen wir auch mehr Trainer. Dann
Aber da
macht
muss
das
ich
auch
mal
Sinn.
dazwischen grätschen. Also in Berlin ist es teilweise so, dass Positionstrainer 100 bis 150 € schon haben wollen. Ne? Und das ist schon eine vernünftige Bezahlung, finde ich. Ja.
Ja, doch, also ja. Aber hier in Bayern zum Beispiel
Ja.
ist ganz viel noch, also im Süden generell ganz viel noch ehrenamtlich, ne? Also da gibt es ganz, ganz wenig Geld für Trainer und
Aber
das
das ist
sehe ich
eine
schon als Problem.
super Überleitung, lieber Martin, weil, Entschuldigung, dass ich dir gerade deinen Job abnehme, Johannes.
Ja, mach, jetzt hast du schon angefangen. Das war es dann auch mit der Podcast-Aufnahme, zumindest Teil 1 mit den Coach Potatoes. Vielen Dank, Kälte und Carsten, für das tolle Interview. Teil 2 werde ich dann in ein paar Tagen noch veröffentlichen, denn wir haben noch über viele Themen gesprochen. Es wird unter anderem auch noch darum gehen, was von in Anführungszeichen Hobbytrainern, denn was man da erwarten darf und auch so. dass Martin darauf bedacht ist, dass Trainer vernünftig anziehen und ein vernünftiges Auftreten haben. Was es damit zu tun hat, werden wir unter anderem in Teil 2 drüber sprechen. Auch Thema nochmal so GFL, ELF. Na, was kann da noch so passieren? Und ja, werde ich in ein paar Tagen veröffentlichen. Es war richtig klasse. Vielen Dank, Kälte. Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank, Martin, für die Zeit. Sonntagabend da den Podcast aufzunehmen, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, Grüße gehen raus an alle Hörer, auch von den Coach Potatoes, die jetzt vielleicht bei uns auch gelandet sind. Vielen Dank und ja, ist auch ein klasse Podcast, was die beiden da machen. Und dann hören wir uns in ein paar Tagen. Ich bin auch noch bei Food Bowl eingeladen. Da werden wir dann so drüber sprechen, wie unser Podcast-Projekt nach der Search-Zeit von Martin auch weiterging. Das werde ich dann in ein paar Tagen auch noch veröffentlichen. Genau, jetzt ist Martin erstmal im Urlaub, aber ihr werdet Podcast-Material von uns bekommen. Bei Football bin nur ich eingeladen. Da wird mal meine Story genauer betrachtet, wenn das interessiert. Und ja, dann hören wir uns in ein paar Tagen bei Teil 2. Empfehle uns gerne weiter, lasst uns Kommentare da. Was sind eure Eindrücke zu den ganzen Themen? Und empfehle uns wieder gerne weiter. Lasst ein Like da, eine 5-Sterne-Bewertung und ja, empfehle uns gerne weiter. Also nochmal vielen Dank an die Coach Potatoes für das schöne Interview. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.